Gott an. Für uns ist Götzendienst ja also kein Problem. Und wir reden vielleicht nicht viel über Sünde, weil es da um unsere Schwächen und Verfehlungen geht und wir über sowas eben nicht gerne reden. Aber ich glaube, dass das noch einen anderen Grund hat, nämlich, dass wir es gar nicht können. Und wir können es nicht, weil wir gar nicht genau wissen, was Sünde eigentlich ist. Klar, wir wissen, Sünde ist irgendwie das Widergöttliche oder das, was Gott nicht leiden kann. Aber so eine richtig präzise Definition können wir meistens nicht geben. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, zu euch käme und sagen würde, hey, Sünde, dieses komische Ding, was ist denn das überhaupt? Was ihr dann sagen würdet. Und so schreibt der Theologe Thorsten Dietz, nächste Folie bitte hat er nicht geschrieben, sondern das Wort Sünde funktioniert nicht mehr. Statt irgendwas zu erklären, bedarf dieser Ausdruck selbst der ständigen Erklärung. Er produziert nur noch Missverständnisse. So empfinden es viele Menschen in der westlichen Welt, wenn sie nicht längst jedes Interesse an religiösen Fragen verloren haben. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch viele Christen tun sich mit dem Wort Sünde schwer. Es ist ihnen manchmal geradezu unangenehm, wenn nicht peinlich. Im Grunde fragen sie sich selbst, was genau ist eigentlich Sünde? Und dieses Unverständnis führt zu Problemen mit dem Begriff Sünde oder dazu, dass es uns eben unangenehm und peinlich ist, weil wir gar nicht genau wissen, worum es sich dabei handelt. Manche empfinden die Doktrin der Sünde als ungerecht. Ich weiß noch genau, als ich in der 10. Klasse im Rallye-Unterricht saß, und ich weiß gar nicht genau, wie wir da drauf gekommen sind, aber wir sind irgendwie drauf gekommen auf das Thema Sünde und Hölle und so und wann man in die Hölle kommt und wann nicht. Schönes Thema. Und ich habe gesagt, weil ich ja damals auch schon bekehrt war, ich habe gesagt, dass wenn man eben an Jesus glaubt, dass man dann in den Himmel kommt und sonst nicht und dass das nur davon abhängt. Und mein Tischnachbar, der war Atheist. Frag mich nicht, wieso er in Rallye war, aber vielleicht, weil seine Eltern das wollten oder so. Und unser Rallye-Lehrer, der übrigens Pfarrer war, so by the way, hat gesagt, soll das heißen, dass du glaubst, dass Hitler, wenn er am Ende seines Lebens sein Leben Jesus gegeben hätte, in den Himmel gekommen wäre, und William, mein Tischnachbar, der ja Atheist war, der eigentlich ein ganz nettes Leben führt und nie was Schlimmes tut, nicht, weil er nicht an Jesus glaubt? Und ich habe gesagt, ja. Aber man kann das schon als ungerecht empfinden, oder? Wenn man sich dann das Leben von Hitler anschaut und es mit dem Leben eines Zehntklässlers vergleicht. Wir setzen Sünde an sich mit sündhaften Handlungen gleich. Und dann sagen wir, derjenige, der die meisten sündhaften Handlungen tut, ja, der sollte eher nicht in den Himmel kommen. Und klar, all die Handlungen, von denen die Bibel sagt, sie sind Sünde, sind es auch. Aber was an der Handlung macht sie eigentlich zur Sünde? Manche empfinden die Sünde auch als Druckmittel Gottes. So nach dem Motto, du bist ein Sünder. Und wenn du mich nicht in das Zentrum deines Lebens stellst, dann hast du ein Problem. So wirkt Gott egozentrisch. Ich will im Mittelpunkt deines Lebens stehen. Und wehe, wenn nicht. Das sind einige Probleme, die sich dann ergeben. Und es ist wichtig, dass wir das Konzept der Sünde richtig verstehen, denn, wie der jüdische Historiker Aviad Kleinberg schreibt, nächste Folie, das Christentum beruht auf Sünde. Nicht, dass seine Begründer Sünder gewesen seien, im Gegenteil. Sie waren offenbar aufrechte Menschen. Doch Sünde ist die Grundlage der christlichen Weltanschauung. Christen sind in erster Linie Sünder. Und das Christentum stellt vor allem ein Heilmittel gegen die Sünde dar. Daraus ergibt sich dann ein drittes Problem. Denn, nächste Folie, Kurt Flasch, der deutsche Philosoph, der das Buch »Warum ich kein Christ bin« geschrieben hat, vielleicht kennen das einige von euch, der sagt, wo das Sündenbewusstsein fehlt, braucht es keine Erlösung. Ich bin kein Christ, denn ich finde mich zwar fehlerhaft und meine Existenz prekär, aber nicht erlösungsbedürftig. Der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr. Und das kennt ihr doch bestimmt auch, dass Leute sagen, Mensch, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich habe noch niemanden umgebracht, ich habe meine Frau nie betrogen, ich habe keine Steuern hinterzogen. Ich bin nicht erlösungsbedürftig. Und wie begegnen wir dem dann, wenn Leute uns sowas sagen? Der mittelalterliche Theologe Augustinus hat sich die Frage nach dem, was die Sünde eigentlich ist, auch gestellt. Und seine Antwort ist, dass Sünde eine Disordo amoris ist, nächste Folie, eine Unordnung der Liebe, eigentlich wörtlich übersetzt eine Unordnung der Lieben, Plural. Und gemeint ist damit, dass jeder Mensch sozusagen in einer Vielzahl von Liebesbeziehungen steht. Klar, zu seinem Partner und zu seiner Familie, aber auch zu Freunden, bestimmt vielleicht zu gewissen Situationen, ja, dass wir sagen, wenn das so und so ist, das liebe ich. Oder ich liebe meinen Job. Oder ich liebe mein Auto. Ja, alle möglichen Arten von Liebesbeziehungen, wobei die Liebe immer verschieden ist natürlich, aber die haben wir. Ja, und daraus ergibt sich so eine Prioritätenliste. Und das ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass diese Prioritätenliste die richtige Ordnung hat. Schauen wir die mal an. Genau, das ist so ein Beispiel. Sieht ja ganz gut aus. Ja? So hat das zu sein. Aber was passiert, nächste Folie, wenn sich das Ganze so verschiebt? Dann steht der Job plötzlich über Freunden und Familie. Und dann leiden die Beziehung im persönlichen Leben darunter. Und das ist genau das, was wir auch in der Bibel sehen können. Nächste Folie, da heißt es nämlich in Genesis, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und diese Verschiebung der Disordo amoris, die lässt sich auch bei Adam und Eva feststellen. Zuerst, nächste Folie bitte, haben wir ungefähr sowas, ja, dass die Beziehung zu Gott, dass die wichtiger ist, als Macht zu haben. Aber dann kommt die Schlange. Und dann, nächste Folie bitte, verschiebt sich das Ganze. Dann steht plötzlich das Bedürfnis nach Macht und Weisheit, das Bedürfnis danach zu sein wie Gott, über dem Bedürfnis einer guten Beziehung zu Gott. Und dann wird es Sünde. Und ich finde, das krasseste Beispiel dafür in der Bibel ist die Beziehung zwischen Gott und Luzifer. Die, wir wissen ja, dass der Teufel einmal ein Engel gewesen ist, Luzifer. Und über diesen Engel sagt Gott in Jesaja 14 folgendes. Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteneroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf, bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Doch hinunter ins Totenreich wurdest du gestürzt, hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde. Oder in Hesekiel 28 auf der nächsten Folie, wo es heißt, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelstein jeder Art, war deine Decke. Karmiol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen, gingst du einher. Vollkommen warst du. Und in jenen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Ist es nicht krass, dass Gott über den Teufel einmal so hoch gedacht hat und ihn so beschreibt? Gott nennt Luzifer im ersten Bibelabschnitt einen Morgenstern. Wem geben wir heute diesen Titel? Morgenstern. Jesus! So hoch stand Luzifer in Gottes Gunst, dass er einmal einen Titel getragen hat, den wir jetzt Jesus geben. Und was ist dann passiert? Nächste Folie. Die Beziehung zu Gott wurde verdrängt durch, nächste Folie, das Bedürfnis nach Macht. Die Disordo Amoris macht die Beziehung zwischen Gott und seinem Engel kaputt. Und wenn das zwischen Gott und seinem höchsten Engel geschehen kann, diese Beziehung zwischen Gott und Luzifer, die war vielleicht vor dem Sündenfall außerhalb der Dreieinigkeit die beste Beziehung, die es im Universum überhaupt gab. Und wenn diese Beziehung nicht vor der Disordo Amoris sicher ist, dann sind es unsere Beziehungen ganz sicher auch nicht. Das Schlimmste, was aber passieren kann, ist, wenn diese Verschiebung in unserer Prioritätenliste, die kann ja überall in unserer Prioritätenliste passieren. Ja, so Platz 25 und Platz 26 tauschen mal. Das ist nicht so schlimm. Das Schlimmste ist, wenn Gott von Platz 1 verdrängt wird. Denn Gott hat gesagt, nächste Folie, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das klingt auf den ersten Blick, das können wir ruhig mal zugeben, vielleicht egoistisch. Aber was passiert denn, wenn Gott nicht an erster Stelle in unserem Leben ist? Dann wird etwas anderes diesen Platz einnehmen. Und das Problem ist, dass es dann absolute Priorität hat. Und wir eigentlich diejenigen sind, die es erhalten müssen. Nehmen wir einmal das Beispiel Erfolg. Die berühmte Sängerin Madonna, als sie nach dem Geheimnis ihres Erfolgs gefragt worden ist, hat mal Folgendes geantwortet. Nächste Folie. Ich habe einen eisernen Willen und mein ganzer Wille war es immer, ein fürchterliches Gefühl des Nichtpassens, Inadequacy, zu überwinden. Ich überwinde es einmal und entdecke mich als einen besonderen Menschen. Und dann komme ich in eine andere Verfassung hinein und denke, ich bin nur mittelmäßig und uninteressant. Wieder und wieder. Mein Antrieb im Leben ist diese fürchterliche Angst vor Mittelmäßigkeit. Und das treibt mich immer voran. Denn auch wenn ich jemand geworden bin, muss ich immer noch beweisen, dass ich es bin. Meine Anstrengungen haben niemals aufgehört und werden es wahrscheinlich auch nie. Warum ist das so, dass wir Menschen Erfolg hinterherjagen? Auch wenn wir wissen, Madonna ist sich ja da erstaunlich bewusst, dass das nicht bleibend ist und uns nicht bleibend befriedigt und ein immerwährender Kampf ist. Naja, wenn Erfolg auf Platz 1 in deiner Liebesordnung ist, dann kannst du nicht anders. Aber das ist nicht nur ein Madonna-Problem. Die Therapeutin Mary Bell sagt zum Beispiel Folgendes. Nächste Folie. Erfolg ist der Alkohol unserer Zeit. Heutzutage missbrauchen die Besten nicht mehr Alkohol, sie missbrauchen ihre Leben. Du hast Erfolg, also passieren gute Dinge. Du schließt ein Projekt ab und du fühlst dich toll, also fühlst du Euphorie. Dieses Gefühl hält nicht für immer und du rutschst wieder auf normal. Aber du liebst das Gefühl der Euphorie, also musst du es wieder haben. Das Problem ist, dass du nicht high bleiben kannst. Ein Erfolgssüchtiger ist nicht anders als jeder andere Süchtige. Was ist so wichtig daran, dass wir sogar mitunter in voller Absicht süchtig danach werden? Wieder ist die Antwort, wenn Erfolg auf unserer Prioritätenliste auf Platz 1 ist, können wir nicht anders. Die Journalistin Helen Rubin fasst es so zusammen. Nächste Folie. Von all den Dingen, von denen wir besessen sind, ist Erfolg dasjenige, über das wir uns am meisten selbst belügen. Dass Erfolg und sein Cousin Geld uns absichert, dass Erfolg und sein Cousin Macht uns wichtig macht, dass Erfolg und sein Cousin Ruhm uns glücklich macht. Menschen benutzen alle ihre Mittel, um Geld, Macht und Ruhm zu erlangen und zerstören sich dann selbst. Und es gibt noch viele weitere Dinge neben Erfolg, die diesen Platz einnehmen könnten. Schönheit, Geld oder Ansehen. Und weil es dann das Wichtigste in unserem Leben ist, bemühen wir uns ständig, es zu erhalten. Denn es ist immer möglich, dass es uns abhanden kommt, wenn wir uns nicht anstrengen. Dieses Ding, was immer es ist, was immer auf unserem ersten Platz steht, das versklavt uns und wird zu unserem, here we go, Götzen. Wenn es auf dem ersten Blick auf dem ersten Platz unserer Prioritätenliste steht, dann wird sich alles darum drehen. Es wird dasjenige sein, aus dem wir unser Selbstgefühl, Selbstwertgefühl und schlussendlich unsere Identität ziehen. Und es wird dasjenige sein, was uns zerstört, wenn wir es verlieren. Dabei muss das Ding an sich nicht mal etwas Schlechtes sein. Es geht nicht darum, dass die Dinge selbst schlecht sind, sondern es geht nur darum, dass sie auf dem falschen Platz in unserer Liste stehen. Der New Yorker Pastor Timothy Keller hat folgende Erfahrung gemacht. Er schreibt, nächste Folie, in einer guten Ehe kann dein Ehepartner dein größter Götze werden. Ich habe dieses Problem. Ich respektiere die Meinung meiner Ehefrau mehr als die jedes anderen und ich möchte ihre Zuneigung mehr als die eines jeden anderen. Sie wird dann wütend auf mich und sagt, und das sollte sie auch, sie sagt, es geht darum, was Gott über dich denkt. Du stehst vor Gott und nicht vor mir. Nächste Folie. Tatsache ist, dass wir beide etwas realisiert haben. Eines Tages wird einer von uns auf den anderen in einem Sarg blicken. Und wenn die Person in dem Sarg dein Retter ist, wird dein Gott nicht fähig sein, dir zu helfen, wenn dein Herz zerbricht. Bedeutet das jetzt, dass es schlecht ist, seinen Ehepartner zu lieben, seine Meinung wertzuschätzen und seine Zuneigung zu begehren? Nein. Aber wenn er oder sie dein Götze ist, kann dein Götze nicht helfen, wenn du einmal ohne ihn sein musst. So wie mit der Liebe zum Ehepartner kann es mit vielen guten Dingen gehen, die von Gott als etwas Gutes gemacht sind, die nur eben nicht dazu gemacht sind, auf Platz 1 zu stehen. Und ich glaube, wir Christen sind dafür anfälliger, als wir denken. Oft sagen wir vielleicht sowas wie, alles, was ich brauche, ist Gott. Aber in unserer Lebenspraxis achten wir stark auf das Ansehen anderer. Oder wir sagen, Gott versorgt mich und unser Zuhause wird von Sorgen kontrolliert. Oder wir tun christliche Dinge in der Gemeinde, manchmal ohne es zu merken, um unbewusst das Lob der anderen zu bekommen, und sind übertrieben stark belastet, wenn es ausbleibt. Wehe, ihr lobt mich nachher nicht für die Predigt. Wenn solche Dinge unser Leben kontrollieren, dann sind sie unsere Götzen. Der amerikanische Schriftsteller und Atheist David Foster Wallace hat es so formuliert in seiner berühmten Rede There's Water, vielleicht kennt der eine oder andere die. Nächste Folie. Hier ist etwas, das komisch, aber wahr ist. Im täglichen Leben gibt es so etwas wie Atheismus nicht. Jeder betet etwas an. Die einzige Wahl, die wir bekommen, ist, was wir anbeten. Und der einnehmende Grund, um vielleicht irgendeine Art Gott anzubeten, ist, dass so ziemlich alles andere, das man anbetet, einen lebendig auffrisst. Wenn du Geld oder Dinge anbetest, wenn sie dort sind, wo man wahren Lebenssinn einsetzen sollte, dann wirst du nie genug haben. Nächste Folie. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper und Schönheit und sexuelle Verlockung an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter sich zeigen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich einfach nur traurig machen. Auf einer gewissen Ebene wissen wir alle das schon. Der ganze Trick ist, sich die Wahrheit im alltäglichen Bewusstsein zu bewahren. Einige Monate, nachdem David Foster Wallace diese Rede gehalten hatte, nahm er sich das Leben. Und man kann es nicht sicher nachweisen, aber man ist sich einig, dass es zumindest plausibel ist, anzunehmen, dass er einen solchen Götzen hatte. Einen, der ihn versklavt und letztendlich lebendig verschlungen hat. Aber wenn das wahr ist, was er sagt, dann kann jemand, der nicht an Gott glaubt, nicht mehr einfach sagen, oh, Sünde, was für eine komische alte Kirchendoktrin. Sowas gibt es doch nicht. Denn jeder, absolut jeder, hat so eine Liste. Und jeder hat etwas auf seinem Platz 1. Und wenn wir ehrlich sind, können wir spüren, wie es uns versklavt. Gott möchte auf unserem Platz 1 sein, nicht weil er ein Egozentriker ist, sondern weil er weiß, dass alle anderen Dinge uns zerstören würden. Deswegen ist das hier, nächste Folie, das erste Gebot. Weil alle anderen Gebote im Dekalog, die dann aufgezählt werden, aus der Missachtung dieses Gebotes folgen und aus einer verschobenen Ordo Amoris resultieren. Gott hasst die Sünde, aber er setzt sie nicht als Druckmittel gegen dich ein, sondern will dich von ihrer versklavenden Macht befreien. Gott hasst die Sünde, weil er dich liebt. Wie kriegen wir nun raus, wo die Verschiebungen in unserer Liebesordnung sind? Ein naheliegender Weg wäre zu sagen, ich bin ganz ehrlich vor mir selbst und vor Gott und durch Selbstreflexion und Introspektion und so weiter kriege ich das alles hin. Und es mag tatsächlich sein, dass wir so einige Verschiebungen erkennen können. Aber biblisch gesehen, denke ich, unterschätzen wir dann unser eigenes Herz oder wir überschätzen uns selbst. Wir glauben, uns besser zu kennen, als wir es in Wirklichkeit tun. Der Psychologe Alfred Adler hat daher einen anderen Vorschlag. Er schreibt, nächste Folie, es ist sehr schwer herauszufinden, für was du wirklich lebst, einfach nur dadurch, dir diese Frage zu stellen. Stattdessen schau auf deine Albträume. Unsere Ängste offenbaren unsere Götzen. Wo habe ich eine solche Angst, etwas zu verlieren, dass es mich um den Verstand bringt? Dieses Ding ist wahrscheinlich unser Götze. Aber Gott möchte uns von diesen Ängsten freimachen. Ich lade dich ein, dir diese Fragen zu stellen, dein Herz zu öffnen und deine Ordo Amoris wiederherstellen zu lassen. Nicht, weil man das als Christ so macht, nicht, weil Gott es dir auferlegt, sondern weil er dich freisetzen möchte. Denn Gott hasst die Sünde, weil er dich liebt. Amen.